Unterhaltungstheater ist für mich noch so ein schöner Begriff an der Stelle. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, eine Unterhaltung miteinander zu führen und die wollen wir auch führen. Ich glaube, da stellen wir manchmal unser Licht noch ein bisschen unter den Scheffel und könnten international noch mehr strahlen.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo. Hallo.
Hallo, und wir sind heute in einem ganz besonderen Saal, in einem Theatersaal. Und wir haben einen ganz besonderen Gast da. Wir haben Hendrik Frobel da. Hallo, Hendrik.
Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen nochmal.
Schön, dass ihr hier sein dürft. Ich muss gestehen, ich bin zum ersten Mal in einem leeren Theatersaal. Wie geht's dir, Felix?
Nee, da war ich schon öfter in leeren Theatersälen. Ich war auch schon mal nachts in einem Theatersaal. Ist auch interessant.
Toll.
Fast wie nachts im Museum.
Das stimmt. Wir sind ja auch in einem ganz besonderen Theater. Wir sind im Chamäleon am Hackischen Markt oder im Hackischen Markt. Ganz tolle Location, wenn man hier schon reinkommt. Ich denke, jeder ist am Hackischen Markt schon mal gewesen. Kannst du uns ein bisschen was zum Chamäleon erzählen?
Ja, also ich finde gerade auch, weil ihr schon die Location und den Ort angesprochen habt, was mich nach wie vor nach all den Jahren hier immer noch begeistert, dass es wirklich ein besonderer und sehr authentischer Ort ist, wie ich finde. Also die Architektur, die der Saal selber auch ausstrahlt und mitbringt, alles im Jugendstil, Design, das hat schon mal irgendwie was, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, nach Zeitreise irgendwie, und man kann erahnen, wie, weiß ich nicht, vielleicht auch in den 20er Jahren irgendwie hier Feste und Feiern stattgefunden haben. Und das in so einem schönen Kontrast, wenn man hier auch dann wieder gerade in Berlin-Mitte, ne, an jeder Ecke ist gefühlt eine Baustelle, was Neues entsteht, Läden verändern sich, gegenüber ist der große Apple Store und die vielen anderen shiny Brands irgendwie von überall auf der Welt. Aber dass es dann hier so eine Oase gibt, wo man sich tatsächlich zurückziehen kann, und wir sehen es ganz viel auch bei den Gästen, die das erste Mal zu uns kommen, ob nun aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Wenn die hier reinkommen, dann gehen wirklich die Augen auf und man ist irgendwie an so einem Juwel, was wir hier haben und für das wir uns auch oder über das wir uns total freuen, dass wir das hegen und pflegen und dann auch mit Kunst beleben dürfen.
So. Wunderbar. Erzähl uns ein bisschen was zur Geschichte. Während der DDR war das hier kein Theaterbetrieb. Erst nach der Wende, glaube ich, seid ihr da auch gleich eingezogen.
Genau, ich kann, wenn ihr mögt, auch nochmal so ein bisschen insofern ganz kurz ausholen. Also in der Tat ganz früh 1906 ja alles hier gegründet und erbaut, die Hackischen Höfe gemeinsam als Ensemble. Und das finde ich nach wie vor auch in der Tat magisch und besonders, dass das von vornherein so angelegt war. Also dass Wohnen, Kultur, Gewerbe, Manufakturen, alles zusammengedacht wurde. Das ist ja eigentlich dann erst in den Stadtzentren irgendwann später entstanden. Ne? Also hier war man wirklich so in der Vordenkerrolle unterwegs. Die ganzen Fliesenarbeiten, die hier an den Wänden ja auch meist fotografierte Fassade hier in Deutschland. Auch das hatte seinen Hintergrund, weil der Architekt und Designer letztendlich, August Entel, hier die Natur reinholen wollte. Deshalb hat er ganz viele von diesen Farben verwendet. Grün, Blau und Braun Töne, ne? Um die Natur bestenfalls hier reinzuholen. Und der Saal selber war dann am Anfang tatsächlich Festsaal, die Neumannschen Festsäle, hat man früher auch gesagt, weil es einen Herrn Neumann gab, der das Catering sozusagen damals gemacht hat, Tanz, Show, Veranstaltungen. In den 20er Jahren war es das erste Mal Kino, Lichtspielhaus. Auch das kann man sich, glaube ich, wenn ihr hier so euch rumguckt, ganz gut vorstellen. Da ist auch das erste Mal der Balkonbereich oben dazugekommen, der genutzt wurde. Wir haben auch sogar noch Theaterkarten gefunden, irgendwann mal zwischen den Parkettstäben aus den 40er, 50er Jahren. Also selbst dann in Kriegszeiten wurde das hier, soweit es möglich war, auch tatsächlich noch als Spielstätte, Kulturstätte genutzt. Auch da gibt es total irre historische Fotos, wo hier ja viel in Berlin-Mitte dann tatsächlich nach dem Krieg zerbombt war und irgendwie, also ich finde das nach wie vor wie so ein Wunder, wenn man auf Fotos guckt, die Hackischen Höfe waren nahezu unversehrt. Ne? Also es ist so eine große Bombe hier eingeschlagen und es gab auch Einschusslöcher unten im Hof, aber ansonsten eigentlich recht intakt. Dann in der DDR-Zeit viel als Probenbühne genutzt fürs DDR-Fernsehballett, die haben hier gearbeitet. Und dann Anfang der 90er Jahre, 92, tatsächlich in der Nachwende und alles ist möglich Zeit einfach von KünstlerInnen hier besetzt, die irgendwie den Hausmeister kannten, sich einen Schlüssel haben geben lassen und dann angefangen hier Theater, Varieté, klassisch als Aufführung zu zeigen. Und dann gab es noch einmal den Wechsel 2003, 2004, da ist das Haus einmal durch eine Insolvenz durchgegangen und seit 2004 sind wir jetzt sozusagen in der heutigen Struktur unterwegs und auch mit der Ausrichtung auf zeitgenössischen Zirkus im Hier und Jetzt sozusagen.
Was ja ein schönes Stichwort ist, ich bin ja großer Fan vom zeitgenössischen Zirkus, aber ich finde es sehr schwer zu beschreiben. Also wenn mich andere Leute fragen, irgendwie, ja, was ist denn der zeitgenössische Zirkus? Kannst du sagen, ja, Zirkus ohne Tiere, stimmt aber letztendlich ja, stimmt auch, aber ist ja natürlich irgendwie jetzt nicht der Hauptfokus. Wie würdest denn du zeitgenössischen Zirkus beschreiben?
Also ich versuche es immer mit zwei Sachen. Also auf der einen Seite, was ich schön finde, ist, dass in der Tat der zeitgenössische Zirkus allen Besucherinnen und Gästen die Freiheit lässt, tatsächlich das selber so aufzunehmen, wie man es selber gerne möchte. Von daher gibt es erstmal kein richtig oder falsch oder was man sehen muss und wie sich anfühlen muss. Was in der Tat aber dann wieder sehr anders ist als ein klassisches Zirkus oder auch Varieté-Programm, wo es ja auch eine große deutsche Historie letztendlich drin gibt, ist, dass unsere Inszenierung immer tatsächlich als ganzheitliche Inszenierung mit einem dramaturgischen Ablauf, mit einem roten Faden, wenn man so möchte, und einer Geschichte, einer Idee miteinander verknüpft sind, ne? Also im Varieté kennt man ja klassisch das Nummernprogramm, wo Jongleur X, Hand-auf-Hand-Akrobatik, Zauberer, Conferencier, alles zusammengefügt wird, aber letztendlich die einzelnen Nummern auch immer für sich stehen könnten und im Zweifel auch in einem anderen Varieté-Umfeld vielleicht wieder gezeigt werden. Und das gibt's bei uns nicht, sondern bei uns wird wirklich das Stück mit Musik, mit Kostümbild in einer Dramaturgie, gerade der australische oder kanadische Zirkus ist dafür eigentlich so, sind so die Vorreiter letztendlich, die man auch als erstes auch, ich sag mal so Cirque du Soleil, ne, sind dann auch so Sachen, Bilder, glaube ich, die man schnell in den Kopf kriegt, wo einfach anders an die Zirkusinszenierungen rangegangen wurde und sich letztendlich das auch bis heute so bewahrheitet und erfüllt hat.
Ist Cirque du Soleil neuer zeitgenössischer Zirkus?
Genau.
Also die hören auch dazu.
Genau,
also wusste ich nicht.
Die waren wirklich auch tatsächlich so die großen Vorreiter, die man tatsächlich dann aus Kanada und Montreal dort gefunden hat. Und 2004, wir haben das erste Mal dort mit den Seven Fingers zusammengearbeitet aus Kanada. Mhm. Und das war wirklich wie so eine Offenbarung damals, wo wir gesagt haben, okay, krass, also sowas ist möglich, ne, weil es einfach vorher nicht denkbar war, dass das auch, also dass es A überhaupt existiert, B mit einem Publikum funktioniert und dann aber wirklich in diesen Geschichten eingewoben waren. 2005 haben wir Loft das erste Mal gezeigt, da war so die Idee, eine Künstler-WG sozusagen, ne? Also wie würden die zusammenleben, alle miteinander, welche Kuriositäten würden dabei entstehen, wo die Gäste bei uns auch über den Hintereingang, über den Kühlschrank, über die Bühne gelaufen sind und dann ins Publikum gekommen sind, also diese ganzen anderen Konzeptansätze tatsächlich für Bühnenkunst und unsere Kunstform, die ja immer noch auch eine recht junge ist, auch in Deutschland und Europa weiterhin. Also da ist man im internationalen Ausland auch weiter, sowohl an den kreativen Prozessen bis hin aber auch in der Ausbildung zum Beispiel auch, ne? Also in Kanada, in Australien kann man tatsächlich auch einen Bachelor of Circus Arts zum Beispiel an den Hochschulen machen. Das ist hier im Zweifel nicht so einfach möglich in unseren Kreisen. Da kommt einfach auch ganz viel kreativer Input aus der Richtung.
Aber ihr seid ja schon noch sehr verschieden oder sehr anders als der Cirque du Soleil. Also wenn man jetzt Leute, die jetzt den Podcast hören und euch noch nicht kennen oder noch nicht hier waren, für die wäre es ja falsch, wenn die mit der Erwartung des Cirque du Soleil hierher kommen.
Total.
Das heißt, der zeitgenössische Zirkus hat ja dann noch viel mehr Facetten, als ihr die schon alleine habt. Also ich finde, ihr zeigt ja schon eine sehr große Bandbreite. Das irgendwie Tanze, das Akrobatik, das ist Humor. Für mich ist ja ganz viel Sprache bei euch drin, ohne dass man nicht gesprochen oder dass überhaupt ein Wort fällt. Schauspiel und so weiter, das ist ja auch alles mit drin. Aber ist ja doch ganz anders als Cirque du Soleil. Das heißt, hast du noch irgendwie eine Beschreibung vielleicht für Leute, die noch nicht hier waren, was erwartet man oder was bekommt man hier zu sehen?
Also ich glaube, wofür das Chamäleon auch schon letztendlich seit Gründung bis heute steht und das hat sich nochmal potenziert in den letzten Jahren, weil das unglaublich wichtig ist, ist also A, die Offenheit wirklich für ein ultra breites Publikum Jeder ist herzlich willkommen. Und wir versuchen wirklich mit unseren Bühnenprogrammen zu überraschen. Wir sind, glaube ich, ein unglaublich nahbares Haus. Also das, was man hier tatsächlich bei uns erlebt, wir sind ja auch in einem kleinen Saal, wir haben 300 Plätze, bis in die letzte Reihe, also selbst wenn man bei uns ganz hinten oder auf dem Balkon sitzt, man sieht die Künstlergesichter, man hört sie atmen, man kann in die Augen schauen und das ist einfach ein unglaublich persönliches Erlebnis, was hier stattfindet. Also ich glaube, bei uns, man spürt etwas, wenn man eine Vorstellung verlässt, unabhängig wie das Gefühl nachher ist, ob man voller Glück ist, Trauer, Emotionen, Party machen will, was auch immer dahinter steckt. Aber ich glaube, dass man hier tatsächlich etwas spürt und dass es nicht in so eine Distanz geht wie in einer großen Production-Show oder in einer Hallenproduktion oder sowas. Da sind wir tatsächlich anders. Und das noch gepaart mit einem extrem hohen Anspruch bei uns, was Gastlichkeit und Nähe tatsächlich für alle Gäste bei uns angeht. Das heißt auch im gastronomischen Bereich. Also es gibt ja Service bei uns ein bisschen reduziert während der Vorstellung und dann in der Pause und danach, dass man hier tatsächlich auch genießen kann, auch kulinarisch ein bisschen genießen kann, sich das alles gut einbettet. Und wir freuen uns tatsächlich aus tiefstem Herzen über jeden Gast, der zu uns kommt, weil wir gerade auch in der heutigen Zeit einfach unglaublich zu schätzen wissen, kann jeder auch was anderes machen. Also alleine das Programm in Berlin irgendwie, 1800 Veranstaltungen, die es am Tag hier gibt, aus denen man auswählen kann, plus dann noch die ganzen Geschichten, die man auf der Couch zu Hause machen kann, Netflix oder Amazon, sonst was, leer saugen und sich Filme angucken. Und dass die Menschen sich tatsächlich auf den Weg zu uns machen und Live-Kultur genießen können und sich hier von uns berühren, vielleicht auch mal herausfordern lassen wollen mit dem einen oder anderen Stück, mit einer Szene, mit einem bestimmten Thema, was wir platzieren, was die Leute vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Das macht total Spaß und kommt gut an.
Du hast gerade gesagt, ihr wollt ein Haus für alle sein. Das zeigt sich auch durch euer soziales Engagement. Bei euch sind wirklich alle willkommen, auch jeder Couleur, jedes Geldbeutels.
Genau. Also wir versuchen wirklich, alles so gut wir das können mitzudenken. Da muss man immer wieder, deshalb mache ich so ein bisschen als Einschränkung an der Stelle, weil es natürlich schon immer auch eine finanzielle Komponente hat, die es mit sich bringt. Wir sind ein privates Haus. Das heißt, das, was wir an Kosten haben, letztendlich für einen Spielbetrieb, um alles am Leben und Laufen zu halten, finanzieren wir in den allergrößten Teilen wirklich selber. Das heißt, wir müssen da natürlich auch achtsam sein, aber versuchen das wirklich sehr gut auszubalancieren, dass wir für alle erreichbar sind. Das heißt, wir machen zum Beispiel auch regelmäßig bei dem Studierendenmarkt hier im Podewil in Berlin mit. Das heißt, dass Studierende, wo dann manchmal der Geldbeutel auch ein bisschen klammer ist, dass die tatsächlich gut in die Stadt kommen. Da sind ja auch viele Menschen dabei, die in Berlin erstmal anfangen zu studieren, aus anderen Städten oder Ländern kommen, um die Kulturvielfalt in Berlin zu entdecken. Aber dann letztendlich auch, dass wir ganz viele soziale Maßnahmen ergreifen. Wir haben ein Soli-Ticket zum Beispiel, wo man bei uns auf der Webseite sich ein Ticket buchen kann, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden. Und für die Menschen, die einfach weniger Geld im Geldbeutel haben für kulturelle Aktivitäten, die sich ein Ticket auf jeder Kategorie bei uns wirklich auf jedem Platz, normalerweise Balkon knappe 60, 70 Euro abhängig vom Tag, aber man kann auf jedem Platz ein Ticket für 10 Euro buchen, Freunde mitbringen, Begleitung mitbringen, weil wir auch da verstehen und begreifen, dass ein Kulturerlebnis und ein Theaterbesuch was ist, was man in Gemeinschaft häufig fassen und erleben möchte. Aber auch da hören wir nicht auf, also wir wenden uns an Vereine und Verbände, die sich zum Beispiel ganz viel mit Menschen beschäftigen und zusammenarbeiten, die alleine sind im Leben, sei es aus Altersgründen, sei es über in Wohngruppen oder durch andere soziale Hintergründe nicht so richtig den Anschluss da haben und sich vielleicht manchmal auch komisch vorkommen, wenn sie dann sagen, oh Mensch, bin jetzt alleine ins Kino, alle sind da irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert, da komme ich mir komisch bei vor. Das versuchen wir alles mitzudenken, bis hin letztendlich auch zu Schulen, an die wir uns richten. Wir haben letztes Jahr mit einer Schule in Wedding ganz eng zusammengearbeitet, ganz hoher Migrationsanteil bei denen, wo wir Workshops bei denen in der Schule gemacht haben, so vertrauensbildende Maßnahmen, was ja auch ein ganz wichtiges Thema bei uns auf der Bühne ist zwischen den KünstlerInnen. Also die geben die Gesundheit, ihr Leben im Zweifel in die Hände von anderen Menschen. Was machen die, um so schnell, so vertraut zusammenzuarbeiten und wie können wir das vielleicht auch dort Schülerinnen und Schülern beibringen, die auch aus ganz vielen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenkommen, sprachliche Barrieren vielleicht haben. Und zum Schluss haben wir die dann nach den Workshops zu uns eingeladen, um dann tatsächlich auch mal zu erleben, wie sich das auf der Bühne manifestiert. Und das war fantastisch zu sehen, wie offen, weich und zugänglich die auf einmal wurden, jegliche Barrieren irgendwie, die vorher da waren, die der Coolness-Faktor und Instagram ist eh viel geiler als das, was wir hier machen. Und auf einmal hat sich das ganz natürlich gedreht, weil sie erlebt haben, dass das irgendwie doch magisch und besonders ist, was hier passiert.
Ist es ja auch. Entschuldigung, ist es ja auch. und was ich ja auch toll finde, weil wir gerade bei dem sozialen Aspekt sind, ihr fördert ja auch die Künstler, also die, ja, die Künstler. Ich durfte ja mal, bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, ich durfte ja mal in eurer Probebühne, The Cave, ist es, ne?
Genau.
Die ja gleich hier um die Ecke im Keller ist, ein Proberaum quasi, da durfte ich mal bei einer noch nicht fertigen Inszenierung irgendwie beiwohnen und wir wurden dann, das waren vielleicht irgendwie 20 Leute im Publikum, weil mehr passen dann auch nicht rein, und wir wurden befragt zu dem Stück, weil es halt noch in der Entwicklung war, und wurden dann auch dann mal eingeladen zu der offiziellen Premiere. Finde ich auch ganz toll, dass ihr die Künstler unterstützt. Und da mal eine Frage zu der Regionalität. Ihr habt ja sehr viel internationale Ensembles, sagt man, ne? Gibt es, also hat Berlin ein Nachwuchsproblem für den zeitgenössischen Zirkus, oder gibt es auch ganz viele und ihr wollt einfach international euch ausrichten? Wie ist denn da der?
Vielleicht zwei Aspekte dazu. Also einmal das, was du gerade so schön beschrieben hast, diese Momente, Cave, Begleitung von KünstlerInnen und diese Nähe, die wir auch dort aufbauen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das nahbare Erlebnis im Theater ist es nicht nur dort, sondern wie gesagt auch mit unserem Team, mit den Künstlern, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist tatsächlich so ein bisschen aus der Corona-Zeit noch geboren, dass wir da einfach festgestellt haben, dass ein unglaublich hoher Bedarf war seitens der KünstlerInnen, um weiter kreativ arbeiten zu können. Da sind ja viele dann auch so ein bisschen durchs Rost, sowohl finanziell als einfach auch in der Sichtbarkeit und Berücksichtigung irgendwie gefallen. Und wir wollten einfach auch dort ein Zufluchtsort sein mit The Cave, mit dem Raum dort, mit dem Theatersaal, mit der Bühne, mit dem kreativen Know-how und den Menschen, die bei uns arbeiten, dass wir da den Anschluss nicht verlieren wollten. Haben die Räume zur Verfügung gestellt, wurden dann ja 2023 noch ausgezeichnet mit dem Theaterpreis des Bundes, wo uns auch total wichtig war, dass das Preisgeld, was wir dort bekommen haben, ganz viel in neue Arbeiten fließt und KünstlerInnen unterstützt über Residenzen, die wir dann letztendlich möglich gemacht haben. Das heißt, wir haben Arbeitsräume geschaffen, für KünstlerInnen mit und bei uns zu arbeiten, an neuen kreativen Ideen zu arbeiten, weil uns total bewusst ist, dass das, was wir hier auf der Bühne allabendlich zeigen möchten und auch diese Programmveränderungen uns natürlich wünschen, das muss ja irgendwo herkommen. Und wir können einfach nicht weder als Gast noch als Theatermacherin uns hinstellen und sagen, okay, es fällt einfach irgendwo vom Himmel, sondern wir müssen es 360 Grad denken und auch den Prozess unterstützen, dass KünstlerInnen bei der Ideenfindung auch schon vergütet werden. Ne? Also da investiert ja jemand letztendlich auch Zeit und Geld rein, um uns vielleicht irgendwann mal eine Idee überhaupt pitchen zu können, um ein Konzept überhaupt auf den Weg bringen zu können. Und da wollen wir tatsächlich full circle dran beteiligt sein und sind es letztendlich auch. Also wir sind nicht nur Bühne, sondern wirklich ein unglaublich wichtiger Dreh- und Angelpunkt in Europa. Und das sage ich nicht, weil ich es mir ausdenke, sondern weil es tatsächlich in der Szene so ist, bis hin auch international, dass Kompanien aus dem internationalen Ausland etc. ganz intensiv mit uns arbeiten wollen. Also wir haben da zum Beispiel einen Dreiklang-Residenzprozess gehabt. Einmal Berliner Fokus, einmal deutschlandweit und einmal eine internationale Ausschreibung, also drei Residenzen, die wir durchgeführt haben. Und zu der zweiten Frage zurück, hat Berlin oder Deutschland ein Nachwuchsthema? Ich glaube, im internationalen Vergleich sind wir in der Tat weiterhin noch so ein bisschen hinten dran. Vor allem bei dem, was an Fertigkeiten gebraucht wird für die zeitgenössischen Inszenierungen, die einfach angesagt und gewünscht sind, also da, wo KünstlerInnen multidisziplinär ausgebildet sind. Du hast das vorhin schon so schön beschrieben, Felix, ne? Also über Schauspiel, Tanz, Ballett, wo einfach sich alles mit akrobatischen, mit zirzensischen Disziplinen alles irgendwie miteinander verweben lässt. Das ist wichtig und teilweise hier in Deutschland noch schwer herzustellen. Deshalb sind da die großen Zirkusschulen in Australien, in Kanada weiterhin unglaublich gefragt und dort kommt einfach auch ganz viel Know-how und Skill und Fertigkeiten her, wenngleich wir, wie gesagt, auch total tolle Einrichtungen hier haben, wie die Staatliche Ballett- und Artistenschule hier in Berlin, die auch das ausbilden, aber wie gesagt, teilweise dann auch trotzdem immer noch ein bisschen klassischer vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder noch ein bisschen anders als im internationalen Bereich. Von daher, da müssen wir uns gemeinsam mit anstrengen, da sehen wir auch unsere Rolle weiterhin und die Verantwortung definitiv auch bei uns, den Teil mit beitragen zu können, zu müssen, zu wollen, dass auch dort Nachwuchs nachwachsen kann und wir auch in diesen Wissenstransfer irgendwie gehen, ne? Mit dem Know-how, was wir haben. Wir haben zum Beispiel an der Staatlichen Artistenschule auch Workshops gegeben im Bereich Showkonzept. Also wie entwickle ich tatsächlich als Künstlerin mein eigenes Programm? Was ist wichtig? Was muss ich dabei bedenken und auch an dieser Schnittstelle wissen und verstehen, wenn ich nachher auf Spielstätten, auf Theater, auf Menschen aus dem Produktionsbereich treffe, welchen Sachen sollte ich mir da bewusst sein?
Ja, jetzt wollen wir dich persönlich noch ein bisschen kennenlernen. Du warst Jongleur und Zauberer oder Magier.
Das
erste Leben. Stehst du denn manchmal selbst noch auf der Bühne?
Das tue ich aber in der Tat nur in Anführungsstrichen dadurch, dass ich mich hier bei uns im Haus als Gastgeber weiterhin fühle und das auch genieße und hoffe, dass es auch so das Erlebnis ein bisschen bei uns abbringt, weil wir meinen es wirklich, wirklich ernst und ehrlich, dass ganz viel bei uns über diesen persönlichen und menschlichen Kontakt geht, angefangen von alle unsere E-Mail-Adressen sind auf der Webseite verfügbar, jeder ist anschreibbar, alles, was wir an Personal bei uns haben, bis hin zum Service, das sind alles, ist Team, bis hin zu den Aushilfen, die fest bei uns im Haus sind. Da sind keine Subunternehmer oder sowas mit drin, weil uns das wichtig ist, unsere Gäste sehen, bemerken zu können, in den Austausch gehen zu können. Und deshalb ist das für mich auch nur so der logische Schluss, dass ich da gerne eine Begrüßung auf der Bühne mache, das Publikum gerne kennenlerne, es auch genieße, dann danach mit den Gästen in Kontakt zu treten und zu erfahren, was hat gefallen, was weniger, mit welchen Emotionen, mit welchen Gedanken gehen die Gäste raus und worüber wollen sie auch mit uns in Kontakt gehen. Also ich finde so dieses Thema Unterhaltungstheater ist für mich noch so ein schöner Begriff an der Stelle, weil da für mich so viel drinsteckt, nämlich nicht aus der Perspektive Entertainment in der Übersetzung, sondern wir haben tatsächlich die Möglichkeit, eine Unterhaltung miteinander zu führen und die wollen wir auch führen. Das ist nicht zweidimensional, ich gucke auf eine Leinwand, sondern hier stehen Menschen auf der Bühne, die allabendlich wirklich fast Wunder mit ihren Körpern vollbringen und damit auch das Publikum berühren. Und ein Prozess dadurch in Gang tritt irgendwie und den wollen wir gerne artikulieren und miteinander zu Ende bringen auch irgendwie. Und das ist schön, ne, übers Gästebuch oder dann auch die Rückmeldung, die wir auf Google, in anderen Plattformen oder die uns dann per E-Mail erreichen, dass es tatsächlich die Menschen bewegt.
Dass es dann gelebt wird und wirklich spürbar ist auf jeden Fall. Wir haben eine Rubrik, ich würde mal sagen, starten wir damit, oder?
Na dann.
Nämlich, wir haben eine Berlin-Rubrik. Das sind drei Fragen zu Berlin und die erste Frage lautet, wie viele Sterne würdest du aktuell Berlin denn geben?
Vier.
Warum nur vier?
Weil ich glaube, wir können noch ein bisschen geiler und besser. Also das, was Berlin an Anspruch hat, an Internationalität, an große Metropole, da läuft super viel schon ganz, ganz großartig und richtig. Aber ich glaube tatsächlich, wir sollten uns gerade auch ganz, ganz gesund und bewusst, meine ich, nicht zufrieden geben mit dem Level, auf dem wir gerade sind, an Gastfreundschaft, an Sauberkeit, Sicherheit. Gerade wenn ich an Internationalität denke, und das sind natürlich auch Themen, die mich und uns dann direkt betreffen, wenn ich an Langstreckenflüge denke und solche Sachen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie da in Bashing oder in irgendwelche Wirtschaftsthemen irgendwie abdriften, aber ich glaube, da stellen wir manchmal unser Licht noch ein bisschen unter den Scheffel und könnten international noch mehr strahlen und die Geschichten nach außen tragen, weil hier passiert total viel Tolles und Schönes. Manchmal sind wir nicht gut genug im Endabschluss und das vielleicht auf die Straße zu bringen.
Ja. Aber du redest schon von 4 von 5 oder von 4 von 10 Sternen?
Nee, 4 von 5, auf jeden Fall. Oder 8, 8,5 von 10, wenn ihr auf der Skala jetzt unterwegs seid.
Okay. Ja, das haben wir mal offen gelassen. Das ist aber ganz interessant, wie unsere anderen Gäste auch an dieses Ranking reingehen. Und ja,
man ist so das Google-Ranking schon gewöhnt.
Ja, genau. Also, bis 5, also in der Regel wollen wir es bis 10, aber es spiegelt ganz viel wieder, was wir in den anderen Gesprächen auch schon gehört haben, dass Berlin immenses Potenzial hat, aber wie oftmals vielleicht nicht gerade alles abrufen, auf jeden Fall. Die zweite Frage will ich gleich noch stellen. Du bist ja wahnsinnig oft hier wahrscheinlich, jeden Abend oder wenn ihr Auftritte habt. Aber gibt es noch einen Ort in Berlin, der für dich besonders ist oder magisch ist, wo du gerne bist?
Oh, da gibt's ganz viele und das ist wirklich so stimmungsabhängig bei mir. Ein Ort, den ich unglaublich schätze und an dem ich viel, viel zu selten bin, ist das war Bali. Da bin ich sehr gerne, weil es für mich so ein super Kontrast bildet zu meinem Alltagsleben, weil es da einfach ganz viel mit Gespräch und Business und Eindrücke von außen irgendwie zu tun hat und einer ganz hohen Ansprache. Und ich merke einfach, und ich glaube, das ist auch sowas, was man in Berlin braucht, um hier gesund und stabil irgendwie zu bleiben, weil die Stadt ist unglaublich fordernd, so bietet unglaublich viele Möglichkeiten auf der anderen Seite, aber ich glaube, und so geht es mir zumindest, dass ich auch immer wieder den Ruhepol und den Ausgleich dann brauche, um wirklich runterzufahren, keine Menschen, Ruhe, Wärme und im Winter und in den kalten Jahreszeiten dann umso schöner.
Gibt's auch ein Secret Place in der Stadt, jetzt nicht eine Location, sondern irgendwie so ein Place, irgendwie eine bestimmte Ecke, wo du bist oder wo du gerne bist oder wo du gerne spazieren gehst oder dergleichen, was vielleicht irgendwie ein Tourist oder ein Berliner aus Spandau vielleicht nicht kennt?
Also ich mag weiterhin auch total gerne so die Ecke, wo ich wohne, in Richtung Weißensee, Prenzlauer Berg, wo ich gerne bin. Also dieses ganze Ensemble Richtung Pfefferberg, Theater, ja. die kleinen Parks und auch Hinterhöfe, die da irgendwie so in der Ecke sind. Das liebe ich total gerne. Ich bin immer mit dem Fahrrad hier unterwegs, wie du auch weißt, wenn wir uns manchmal dann an der Straße irgendwie noch zuwinken und uns begegnen. Aber ich liebe das sehr, dann einfach zwischendurch auch wieder rechts, links irgendwie mich dort lang zu fahren. Oder wenn dann im Frühjahr dort oben irgendwie Kirschblüte ist, irgendwie dann da auch wieder abzubiegen, in kleine Cafés zu gehen. Aber ich würde mich jetzt gerade schwer tun mit einem spezifischen Ort irgendwie, wo ich gerne bin, was ich wirklich unglaublich schätze. Ich brauche dieses Fahrradfahren und draußen sein. Und das wäre vielleicht so mein Tipp tatsächlich für Menschen, die in die Stadt kommen oder noch mehr andere Orte entdecken wollen, tatsächlich noch mehr, wenn man es kann, zu Fuß zu machen, mit dem Fahrrad zu machen, weil ich glaube, es ist eine andere Perspektive, wie man die Stadt wahrnimmt und es ist dann wieder so einladend, weil man einfach tatsächlich entdecken und erkunden kann. Das geht mit der U-Bahn und S-Bahn schlechter, weil man dann tatsächlich so diese von Punkt zu Punkt Betrachtung irgendwie hat und dann wieder so sehr festgelegt ist und wird es wieder so ein bisschen statischer.
Da passt vielleicht sogar die dritte Frage, weil vielleicht ist es eine Maßnahme, die du dann machen würdest. Wenn du einen Tag regierender Bürgermeister von Berlin wärst, was würdest du machen?
Ein Tag wäre schwierig, weil ich glaube, ich würde an dem einen Tag wahrscheinlich versuchen, diese Zeit etwas zu verlängern, um ein bisschen mehr Wirkung irgendwie entfalten zu können. Aber wenn es tatsächlich auf einen Tag festgelegt ist, ich würde, glaube ich, mir die Zeit nehmen, um ganz viele Menschen, die tatsächlich so viel schon in der Stadt gestalten, bewegen, nochmal auf eine Art und Weise zusammenzubringen mit einer Offenheit und mal alle eigenen Gedanken oder Vorteile, auf die man irgendwie bedacht ist oder die man versucht nach vorne zu stellen, alle mal irgendwie außen vor zu lassen und uns tatsächlich nochmal auf einer anderen Ebene zu treffen, zu ein und miteinander irgendwie die Zukunft der Stadt festzulegen und zu gestalten. Also knüpft wieder so ein bisschen vielleicht an eure erste Frage auch an, da gemeinsam Sachen zu machen und zu gestalten. Ich glaube, dass da ein ganz hohes Gut drin liegt. Und wenn wir das alle tatsächlich noch mehr spüren würden, so in der täglichen Arbeit und verinnerlichen, ich glaube, das machen wir, wie gesagt, an ganz vielen Stellen schon gut. Aber ich glaube, dass da auch, ja, vielleicht kann man da noch irgendwie so ein altruistischer Gedanke, so ein bisschen irgendwie. Also ich würde gar nicht so viel für mich oder die Kultur und uns irgendwie machen, sondern ich glaube, im Gemeinsamen steckt ganz viel drin und gibt mir immer so ganz viel Hoffnung, auch wenn ich dann wieder an die Theaterabende hier irgendwie denke, wenn wir es schaffen, allabendlich 300 Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion, Sprache, sexuelle Orientierung oder, was man da noch mit reinwerfen will, tatsächlich hier zu erreichen und wieder ein bisschen Hoffnung zu stiften. Ich finde das wirklich etwas, was total magisch und wichtig und wertvoll ist, gerade in einer Zeit wie heute, wo wir viel so immer verleitet sind, ins Außen zu gucken und auf die Probleme, Krisen, Kriege oder sonst was zu achten. Wo ist denn wieder unser Moment, wo wir Energie und Hoffnung draus schöpfen können irgendwie, weil das muss doch das Rad am Laufen halten, davon brauchen wir mehr.
Aber das macht ihr also aus meiner Perspektive auch sehr, sehr gut. Also man fühlt sich hier sehr wohl, sehr divers wohl, also in aller Diversität irgendwie wohl. Und ich will nicht sagen wie zu Hause, weil das ist natürlich nicht irgendwie hier mein Zuhause. Dazu bin ich denn doch zu selten, obwohl ich oft genug hier bin. Aber man fühlt sich einfach willkommen und das ist halt, wie du schon sagst, irgendwie ein sehr nahbar alles. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie oft du auf der Bühne bist, wie oft du uns auch irgendwie zum Platz bringst, obwohl wir halt als normale Gäste dann quasi in dem Moment kommen. Als Geschäftsführer ist das jetzt nicht so selbstverständlich, jedenfalls in meiner Wahrnehmung bei anderen Locations. Das finde ich sehr, sehr positiv, würde ich einfach nur mal aus meiner
Perspektive. Das ist ganz lieb. Und freut mich total, dass das so bemerkt und gesehen wird, weil, wie gesagt, das bedeutet mir und uns wirklich allesamt total viel, weil es für uns, ich wiederhole mich ein bisschen, aber nicht selbstverständlich ist. Ihr hättet alle was anderes mit eurer Zeit anfangen können und uns dann das Vertrauen zu schenken als Gast, hier ein paar Stunden mit uns zu verbringen. Und wie gesagt, wir sind 80 Menschen im Hintergrund, die jeden Tag fürs Chamäleon arbeiten, ein Riesenteam, die das alles am Laufen halten und alle arbeiten auf diese einzelnen Projekte und natürlich auf diese Theaterabende hin. Und das ist das größte Geschenk, finde ich, was wir an Wertschätzung kriegen können. Das Finanzielle ist der eine Aspekt, ne, dass jeder irgendwie für sein Ticket bezahlt hat, aber dass alle die Zeit hier verbringen und dann noch ein gutes Erlebnis irgendwie haben und die Vorstellung genießen, alles, was damit zusammenhängt, finde ich toll.
Die Dankbarkeit, das ist, glaube ich, das, was man spürt. Ja. Aber wir kommen mal zum nächsten Punkt quasi. Wir haben ja eine kleine...
Als Zeichen unserer Wertschätzung haben wir ein Geschenk mitgebracht, wobei es ja eigentlich nicht von uns ist, sondern von unserem Gast zuvor.
Okay. Genau, also wir lassen uns immer ein Geschenk von unserem Gast geben. Das heißt, du wirst uns auch ein kleines Geschenk mitgeben für den nächsten Gast oder für den nächsten Gast, den du noch nicht kennst. Unser letzter Gast war Gita, Street Art Künstlerin in Berlin, macht ganz großartige Bilder und die hat uns ein Geschenk mitgegeben, ohne dass sie weiß irgendwie, dass du es jetzt bekommst. Aha. Und das kannst du jetzt mal live quasi auspacken. Es ist eingepackt.
Ihr kriegt das Gerascheln jetzt alle mit.
Das Gerascheln ist gut. Und gern beschreiben, was man sieht und was man auspackt.
Wow. Ein ganz wunderschönes Buch halte ich in Händen und das sieht nach Kunst aus. Das ist ein Mandala-Buch zum selber gestalten. Ich werde auf gar keinen Fall wahrscheinlich an Gitas Künste rankommen, aber auf jeden Fall hat sie gute Vorlagen geschaffen, die ich ausmalen kann.
Hast du nicht schon als ausgemalt, Felix?
Großartig, nein, ich habe natürlich, nein, das habe ich als Scherz natürlich gesagt irgendwie. genau, weil Gita hat ja viel mit Mandalas in ihrer Kunst irgendwie zu tun oder hat viel gemalt oder malt teilweise immer noch und die auch ihr Charakter hat ja eine Form, finde ich, irgendwie von Mandalas, die sind da mit drin.
Toll. Sehr, sehr schön. Eine wunderbare Idee. Toll. Vielen Dank, liebe Gita.
Wir sind gespannt, was du uns mitgibst. Es kann groß, klein, was Persönliches sein, was zum Theater passt, was zu dir passt.
Und wer wissen will, was es ist, der sollte einfach in die nächste Folge reinhören.
Ich wollte gerade sagen, ich verrate jetzt nichts.
Ja. auf jeden Fall. Damit werden wir den nächsten Gast überraschen. Vielleicht zum Abschluss noch kurz, was steht bei euch in den nächsten Wochen, Monaten an? Ist jetzt so Oktober, November, Dezember wahrscheinlich so die heiße Phase bei euch im Theater?
Auf jeden Fall. High Season, das heißt, wir haben mehr oder minder jeden Abend hier volle Hütte, was natürlich Spaß macht und schön ist. Wir sind jetzt gerade nochmal vor einem Showwechsel. Wir hatten jetzt gerade eine Spielzeit mit Circa aus Australien mit dem Stück Humans 2.0. Das spielen wir jetzt nur noch bis zum 19. Oktober und danach wird dann umgestellt auf Wulf, eine Koproduktion, die wir letztes Jahr in unserem Geburtstagsjahr gemeinsam mit Circa koproduziert haben, die riesig erfolgreich war, tatsächlich sogar die erfolgreichste Produktion, die wir in Chamäleon History je hatten und die haben wir ganz schnell wieder zurückgeholt, weil wir eine so lange Warteliste tatsächlich hatten und tausende von Menschen, die tatsächlich, also das ist nicht übertrieben, die noch uns E-Mails geschrieben haben und Tickets haben wollen und dann haben wir gesagt, okay, wir hören ein bisschen auf unser Herz und auf das Publikum im Außen und erfüllen uns gemeinsam diesen Wunsch, holen dieses wunderbare Cast und das Ensemble zurück, die jetzt gerade von Natur gekommen sind, international, Wolf dort auch schon gefeiert wurde und dann geht es hier nochmal zurück. Das spielen wir dann von dem 22. Oktober bis zum 18. Januar und gehen dann für alle, die zirkustechnisch interessiert und neugierig sind, in Play wieder. Das ist eine Gastspielreihe, die wir jetzt schon zweimal bei uns hatten, wo wir in 5 Wochen 8 Stücke, also tatsächlich in einer ganz kurzen, schnellen Taktung hintereinander zeigen, teilweise oder vielfach ganz kurze Stücke, 60, 70 Minuten, in der Regel ohne Pause, mit ganz kleinen Kollektiven, 1, 2, 3 Personen bis hin zu 8 Personen aus Deutschland, Berlin, international, die wir einladen und wo man wirklich einen bunten Blumenstrauß an Vielfalt entdecken kann, was der zeitgenössische Zirkus tatsächlich alles sein kann. Ja, wiederkommen.
Ja, unbedingt und absolute Empfehlung auch von uns. Und wir haben noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich möchte eine letzte Frage doch noch stellen in Richtung, man stellt hier immer irgendwie Bewerbungsgesprächspartner. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Ich würde es aber tatsächlich mal wissen wollen, was ist eure Vision? Wie seht ihr das Chamäleontheater in 5 oder in 10 Jahren? Oder vielleicht auch verknüpft mit einem Wunsch. Was wünscht ihr euch irgendwie, dat, was denn schon passiert ist vielleicht? Mhm.
Also was ich mir tatsächlich von Herzen wünsche, ist, dass wir noch mehr an die Gesellschaft, und deshalb ist das ja auch ein bewusster Schritt gewesen für uns, dass wir uns in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt haben im Jahr 2022. Ich glaube wirklich fest daran, an die Kraft von Kunst und Kultur, was das mit Gesellschaft machen kann, wenn wir alle über Diskurs, über Demokratie, über Austausch, über Konflikte auch mal aushalten sprechen. Hier findet es statt tatsächlich. Ne? Also es kann, du hast das vorhin ja auch schon gesagt, Felix, glaube ich, kaum eine diversere Gruppe geben, die hier zusammenkommt und miteinander etwas erlebt, dass diese Kraft und Möglichkeit noch mehr auf die Straße zu bringen, an die Gesellschaft mitgeben zu können, dass wir dafür noch mehr Formate entwickeln, die sich auch von dem Theater als Raum hier mit 300 Plätzen und 7 Vorstellungen pro Woche irgendwie lösen kann. Das ist ein großes Ziel, also Theater an andere Orte zu bringen, unser Portfolio dahingehend zu erweitern und das letztendlich auch an dieser Schnittstelle mit dem zeitgenössischen Zirkus, dass wir, ich glaube einfach auch fest daran, dass da ganz viel drinsteckt, weil es so eine niedrigschwellige Kunstform in positivster Weise ist, dass wir keine Sprachbarrieren etc. haben oder Vorkenntnisse, wie man es vielleicht dann in der Oper oder im Sprechtheater oder in einem klassischen Orchester oder Konzert hat, wo man so das Gefühl hat, okay, ich muss da schon ein bisschen was wissen oder eine bestimmte Form der Affinität haben. Das ist hier, glaube ich, wie gesagt, niedrigschwelliger und bietet eine total super Einstiegsdroge für alles Weitere, was sich dann irgendwie an Kulturbesuchen anschließen kann. Und diese Kraft wollen wir einfach noch mehr entfalten und zugänglich machen an junges Publikum, an Menschen, die wir bisher nicht erreichen, über andere Ecken, Mittel und Wege. Und da habe ich richtig Bock drauf.
Cool.
Wunderbar. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass du Gast in unserem Podcast warst. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge Berliner Leben. Tschüss.
Tschüss.